Sie hören den Kurier.
Dunkle Rauchwolken, Schreie, fliehende Menschen. Für zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner in Afghanistan ist das gerade Realität. Die Taliban sind in der Stadt. In nur 3 Tagen hat die islamistische Miliz 5 Städte erobert. In der Hauptstadt Kabul haben sie den Regierungssprecher erschossen. Die Taliban machen deutlich klar, dass sie überall im Land zuschlagen können. Wer genau die Taliban eigentlich sind und was sich derzeit genau in Afghanistan abspielt, hört ihr heute von Kurier Außenpolitikredakteur Armin Arbeiter. Aufgrund der Geschehnisse vor Ort werden auch immer mehr Stimmen laut, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Über dieses Thema diskutieren in der heutigen Folge Chronik-Ressortleiter Martin Gebhardt und mehr Platzredakteurin Nas Küçüktekin. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es sind Szenen, die man sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen möchte. Eine radikal-islamische Miliz erobert eine Stadt nach der anderen und zwingt Millionen von Menschen zur Flucht. Die Taliban sind in Afghanistan auf dem Vormarsch. Die NATO, also die North Atlantic Treaty Organization, die das Ziel der eigenen Sicherheit und der weltweiten Stabilität verfolgt, bewertet den gewaltsamen Vormarsch der Taliban als besorgniserregend. Auch die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zeigt sich alarmiert. Insgesamt 6 der 34 Provinzhauptstädte befinden sich mittlerweile unter Kontrolle der Taliban. Allein am Sonntag haben sie 3 Provinzhauptstädte erobert, darunter die strategisch wichtige Stadt Kunduz. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die afghanischen Truppen eine Offensive zur Rückeroberung gestartet. Die neuesten Entwicklungen ließen die US-Botschaft in Kabul eine neuerliche Warnung an US-Bürger in Afghanistan aussprechen. Jeder solle das Land sofort verlassen. Besonders seit dem Abzug der US- und NATO-Truppen Anfang Mai sind die Taliban fast überall im Land auf dem Vormarsch. Und dort, wo die Taliban zu finden sind, ist vor allem auch Gewalt zu finden. UN-Menschenrechtshochkommissarin Michelle Bachelet hat am heutigen Dienstag in Genf mitgeteilt, dass Berichte aus den betroffenen Regionen nahelegen, dass dort Kriegsverbrechen und Verbrechen an der Menschlichkeit begangen wurden. Auch Massenhinrichtungen würden gemeldet werden. Frauen dürften nach diesen Berichten ihre Häuser nicht mehr verlassen. In einigen Fällen sollen Frauen in der Öffentlichkeit geschlagen worden sein, wenn sie gegen die neuen Regeln verstießen. Eine Frauenrechtlerin sei erschossen worden. Laut Bachelet seien seit dem 9. Juli in 4 Städten, darunter Kunduz, mindestens 183 Zivilisten ums Leben gekommen und fast 1200 verletzt worden. Die Dunkelziffer dürfte aber um ein Vielfaches höher sein. Aber wer sind die Taliban eigentlich und wie konnten sie so mächtig werden? Damit ihr einen guten Überblick über die Lage habt, ist jetzt mein Kollege aus dem Außenpolitikressort Armin Arbeiter bei mir im Studio. Armin, wer sind denn die Taliban eigentlich?
Ja, die Taliban, die, was übersetzt Schüler heißt, sind eine radikal-islamische Organisation, die sich in den 90ern in Afghanistan gebildet hat, in Zeiten des Bürgerkriegs, nachdem die Sowjetunion abgezogen ist. Sie haben dann die Macht übernommen, wurden 2001 von den USA wieder vertrieben, beziehungsweise ihr Regime wurde zerstört. Sie haben in den 90ern eben dieses islamische Emirat Afghanistan ins Leben gerufen. Es war eine sehr strenge Auslegung der Scharia. Die Frauen haben sich verhüllen müssen. Es gab keine Bildung für Frauen. Es wurde, also Diebstahl zum Beispiel, wurde rigoros bestraft mit Abschlagen der Hand. Es war im Grunde einfach ein Steinzeit-Islamismus, wie man es genannt hat. 2001 wurden sie dann nach 9/11 von den USA angegriffen. Das Taliban-Regime wurde gestürzt. George Bush hat ihnen vorgeworfen, die Al-Qaida zu beherbergen. Und tatsächlich haben die Taliban unter anderem Terrororganisationen wie Al-Qaida beherbergt. In diesem 20-jährigen Einsatz der NATO hat es die NATO nie geschafft, die Taliban vollends von der Bildfläche zu verdrängen. Und schon mindestens seit 2010 haben die Taliban es geschafft, weitere Bezirke wieder einzunehmen und waren eigentlich immer am Vormarsch. Es war eigentlich vollkommen klar, dass wenn die USA aus dem Land verschwinden oder beziehungsweise wenn die USA abziehen, dass die Taliban sich wieder sehr schnell zu einem wichtigen Machtfaktor etablieren werden. Niemand hat damit gerechnet, dass sie so schnell sein werden.
Jetzt stellen sich viele die Frage, wie sind denn die Taliban überhaupt organisiert und wer steht denn an ihrer Spitze?
Grundsätzlich sind die Taliban es nicht eine vollkommen homogene Organisation. Es gibt viele Warlords, es gibt viele Stämme, es gibt viele Machtfaktoren in diesem Land und die lassen sich aber durchaus zusammenfassen zu einer größeren Organisation, eben zu den Taliban, wo ein gewisser Haibatullah Akhundzada an der Spitze steht. Er hat 3 Stellvertreter, die sich die 3 wichtigsten Themen der Taliban aufteilen. Das ist zum einen Ideologie und Religion, zum anderen Militär und dann wieder die Politik.
Und wie viel Macht haben denn derzeit die Taliban in Afghanistan jetzt so generell gesprochen? Sie sind jetzt am Vormarsch, aber wie würdest du das derzeit einschätzen? Wie viel Kontrolle haben sie da jetzt im Moment wirklich?
Naja, politische Kontrolle, wenn man jetzt tatsächlich aus westlicher Sicht hinaufschaut, haben sie keine, weil sie nicht in der Regierung sind. Andererseits nehmen sie Tag für Tag weitere Gebiete ein. In diesen Gebieten, in denen sie herrschen, implementieren sie schon ihre Vorstellung einer guten Regierung. Das, wie gesagt, Steinzeit-Islamismus, wenn man es jetzt ein bisschen plakativ sagen will. Und es geht sehr schnell. Insofern rechnet jeder damit, dass die Taliban definitiv in der politischen Zukunft Afghanistans eine Rolle spielen werden. Eher ist sogar davon auszugehen, dass diese Regierung, die jetzt gerade herrscht, sehr bald am Ende sein wird und die Taliban die Macht im Land übernehmen. Wobei es kann sich da auch viel ändern. Jetzt ist gerade wieder in Doha eine Verhandlung zwischen Taliban und der jetzigen Regierung. Es geht da schon seit Wochen nichts weiter. Die USA wollen jetzt aber den Druck erhöhen. Inwieweit das tatsächlich zum Erfolg führt, ist zu bezweifeln.
Du hast vorher schon gesagt, die Taliban sind immer schon am Vormarsch, aber jetzt im Moment ganz besonders. Warum ist es jetzt für sie so leicht, eine Stadt nach der anderen einzunehmen und quasi gefühlt keinen Widerstand zu erfahren?
Ja, mit dem Abzug der NATO-Truppen, die seit 2015 übrigens in keiner Kampfmission mehr sind, sondern in einer Ausbildungsmission, sind tatsächlich Soldaten weg, die dieses überlegene Equipment zu nutzen wissen. Die USA haben mit dieser Ausbildungsmission sehr viel probiert, haben gesagt, gut, wir wollen den Kommandanten der afghanischen Streitkräfte beibringen, wie sie ihre Soldaten quasi ausbilden. Dieses Konzept scheint einfach überhaupt nicht aufgegangen zu sein. Man hat in der afghanischen Armee, wie auch in der afghanischen Regierung, ein sehr hohes Maß an Korruption. Sehr oft werden Kommandanten nicht aufgrund ihrer Fähigkeit eingesetzt, sondern aufgrund der politischen Beziehungen. Es gibt, das Lustige ist, die offizielle Schätzung sind 380.000 afghanische Soldaten, was ein Wahnsinn wäre, wenn man sich denkt, die Taliban haben höchstens 100.000 Kämpfer. Es gibt aber dermaßen viele sogenannte Schattenbataillons, sprich Einheiten, wo die Kommandanten einfach den Sold für Soldaten kassieren, die nicht existieren. Es ist ein vollkommenes Missverhältnis in Sachen Ausrüstung. Die meisten Soldaten an der Front haben eine ganz schlechte Ausrüstung, obwohl die afghanische Armee unglaublich viel Material und Geld bekommen hat. Nur das läuft alles nicht in dieser Armeeverwaltung. Dazu kommt, dass die afghanischen Soldaten nicht genau wissen, wofür sie eigentlich kämpfen. Es ist eine korrupte Regierung. Es sind gefürchtete Milizen, die Taliban, wie auch immer. Man darf aber hier nicht vergessen, dass die Clanstrukturen in Afghanistan sehr groß sind, beziehungsweise jedes Tal wiederum seine eigenen Strukturen hat. Dass es da wirklich ein gemeinschaftliches, gesamtgemeinschaftliches, nationales Gefühl gibt für diese Soldaten, zu sagen, ja, diesen Staat will ich unbedingt verteidigen, das scheint jetzt gerade einfach nicht existent zu sein. Die Taliban haben ihre Motivation, wollen ihr Emirat errichten. Und wenn man sieht, wie viele Soldaten sich ergeben oder sogar überlaufen, dann ist das schon bedenklich. Man sieht einfach, die Kampfmoral ist nicht da, die Ausbildung scheint nicht gegriffen zu haben und die Strukturen in der Armee sind einfach zu fragil und zu korrupt, als dass sie tatsächlich zu einem Erfolg führen könnten.
Ein nicht unwesentlicher Faktor ist ja vor allem auch Geld, wie immer im Leben. Jetzt stellt sich die Frage, wie finanzieren sich denn die Taliban überhaupt?
Die Taliban bekommen insbesondere von Pakistan, aber auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen Staaten Geld. Dazu verdienen sie über den Drogenhandel, über den Opiumhandel, der in diesen 20 Jahren NATO-Besatzung unglaublich floriert hat, sehr viel. Und es kommt noch dazu Schutzgeld. In den Gebieten, die sie beherrschen, treiben sie Schutzgeld ein. Interessanterweise höre ich von Informanten, dass die Menschen dort relativ zufrieden sind damit, weil sie wissen, sie zahlen Schutzgeld, dafür kann ihnen nichts passieren, dafür haben sie eine gewisse Stabilität. Das mag sich für uns jetzt sehr absurd anhören und es ist sicher vor allem für Frauen ein katastrophaler Zustand, der da unten dann herrscht wieder. Jedoch scheint die Stabilität derzeit in Afghanistan wichtiger zu sein. Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie eine Stadt wie Kunduz mit 360.000 Einwohnern so kampf- oder fast kampflos beziehungsweise nach so kurzer Zeit von den Taliban eingenommen werden hat können.
Weil du gerade Kunduz ansprichst, die Stadt ist eben eingenommen worden und genau dort haben die Taliban jetzt bereits zum dritten Mal seit 2015 die Flagge des Islamischen Emirats Afghanistan gehisst. Du hast das vorher schon kurz angesprochen. Diesmal sieht es aber nicht so aus, als würde die afghanische Armee das Blatt rasch wenden, im Gegensatz zu den anderen Malen. Kannst du noch kurz erklären, warum?
Erstens, es fehlt an der US-amerikanischen bzw. NATO-Unterstützung. In Kunduz war die deutsche Bundeswehr zum Beispiel sehr lange, hat dort auch gekämpft. Und die afghanische Armee hatte damals noch nicht so viele Brennpunkte, wie sie es heute haben. Die wirklich guten Einheiten in der afghanischen Armee, die Spezialeinsatzkräfte, sind dermaßen ausgedehnt, dass sie wirklich ihr gesamtes Hauptaugenmerk auf Kunduz richten müssten. Und es gibt aber so viele andere Städte, wo gekämpft wird, dass das wahrscheinlich nicht möglich ist. Die afghanische Armee sagt, sie ist auf einem taktischen Rückzug, sie wird die Stadt bald wieder einnehmen. Wie gesagt, würden sie das jetzt tun, würden sie jetzt wirklich ihr Hauptaugenmerk darauf konzentrieren, kann ich mir gut vorstellen, dass Städte wie Mashhad Sharif bzw. Herat fallen könnten, die auch sehr stark umkämpft sind.
Jetzt hast du gerade gesagt, es sind so viele Brennpunkte. Wo sind denn im Moment besonders die Krisengebiete in Afghanistan?
Ich würde sagen, überall. Wenn man sieht, in Kabul, das unter Regierungskontrolle steht offiziell, hat es letzte Woche einige Anschläge gegeben, unter anderem auf den Verteidigungsminister. Er hat überlebt, aber sehr viele sind gestorben, also einige seiner Securities, natürlich auch alle Angreifer. Also man muss sagen, hier haben die afghanischen Sicherheitskräfte sehr rasch reagiert. Andererseits, 3 Tage später haben die Taliban den Regierungssprecher in seinem Auto erschossen. Das heißt, sie haben gezeigt, sie haben überall die Möglichkeit zuzuschlagen. Und wie gesagt, derzeit ist fast überall im Land, sind die Städte vor allem umkämpft. Also wenn es irgendwo ruhiger ist, dann eventuell in den Landstrichen, die noch von den jeweiligen Parteien kontrolliert werden. Die Städte werden immer mehr zu gefährlichen Orten, zu Hochrisikogebieten. Was dann noch dazu kommt, ist die Präsenz anderer Gruppen. Also wie gesagt, die Taliban sind schon relativ fragmentiert. Es gibt aber unter anderem den Islamischen Staat Provinz Khorasan. Die sind vor allem in der Nähe der afghanisch-pakistanischen Grenze und die operieren mit äußerster Brutalität. Die haben in der vergangenen Woche genauso einen afghanischen Geheimdienstmitarbeiter, pakistanischen Botschaftsmitarbeiter und einen Taliban-Chef bei Bombenattentaten umgebracht. Das heißt, es ist einfach ein vollkommenes Chaos in diesem Land.
Das zwingt natürlich zahlreiche Menschen dazu, zu flüchten. Kannst du uns kurz eine Einschätzung geben, wie viele Menschen sind denn derzeit geschätzt auf der Flucht vor den Taliban?
In Afghanistan selbst dürften es langsam aber sicher 4 Millionen Menschen sein, die im Land auf der Flucht sind. Gerade im Kunduz habe ich angesprochen, 360.000 Menschen. Klar flüchten die jetzt nicht alle, aber es wird absolut dazu führen, dass weitere Volksgruppen vor den Taliban fliehen etc. Laut UN verlassen pro Woche 30.000 Menschen Afghanistan. Im Iran sind noch von früherer Zeit 750.000 Menschen und die gehen langsam, weil sie sehen, in Afghanistan gibt's quasi keine Möglichkeit. Im Iran sind vor allem schiitische Afghanen nicht unbedingt die besten Freunde der sunnitischen Taliban und die sehen, in ihrem Land dürft's keine Möglichkeit mehr geben und die gehen mehr oder minder in Richtung Europa über die Türkei. Pro Tag, sagen die türkischen Behörden, gehen 500 bis 2000 Menschen in die Türkei. Allerdings fängt jetzt schon die Türkei damit an, Afghanen wieder abzuschieben nach Kabul. Jetzt haben gerade gestern die Turkish Airlines 500 afghanische Flüchtlinge wieder zurückgebracht nach Kabul.
Armin, dann sage ich danke für deine Erklärungen.
Bitte gern.
Die Taliban breiten sich also immer mehr aus. Mittlerweile kontrollieren sie bereits mehr als die Hälfte der Bezirke des Landes. Aufgrund des sich verschärfenden Konflikts und der prekären Sicherheitslage vor Ort werden immer mehr Stimmen laut, die den Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan verlangen. Auch die EU-Botschaft in Afghanistan empfiehlt, Abschiebungen in das Krisenland vorerst auszusetzen. Die Abschiebungen dorthin sind weiter umstritten. Zuletzt hatte das afghanische Flüchtlingsministerium EU und andere europäische Länder dazu aufgerufen, ab Juli für 3 Monate die Abschiebungen einzustellen. Auch in Österreich hat sich zuletzt die Debatte rund um einen möglichen Abschiebestopp verschärft. Erst Anfang August wurde ein geplanter Abschiebeflug abgesagt. Derzeit hält die Bundesregierung aber an den Abschiebungen fest. Damit ihr einen Überblick über die Argumente, was für und was gegen Abschiebungen nach Afghanistan spricht, habt, sind jetzt Chronik-Ressortleiter Martin Gebhardt und mehr Platzredakteurin Nas Küçük-Tekin bei mir im Studio, um darüber zu diskutieren. Hallo Nas.
Hallo.
Hallo Martin.
Hallo.
Martin, du bringst heute die Pro-Argumente vor, Nas, du die Kontra-Argumente. Martin, vielleicht magst du gleich beginnen.
Okay, ich beginne einfach mit meinem Hauptargument. Es ist so, Abschiebeflüge nach Afghanistan sind auch eine gewisse Abschreckung. Es geht darum, dass sie vielleicht helfen, dass weniger Asylwerber in Österreich straffällig werden, weil natürlich dann ein Abschiebeflug droht. Der ist für diese Menschen sicher schwieriger und bitterer, als wenn sie einen Gefängnisaufenthalt in Österreich hätten. Es ist einfach auch im Fluss der Diskussion rund um den Tod der 13-jährigen Leonie gewesen, wo ja plötzlich alle Parteien ganz schnell oder fast alle Parteien ganz schnell gefordert haben, noch mehr abschieben, noch schneller abschieben und so weiter. Es muss nicht schneller abgeschoben werden, es muss nicht mehr abgeschoben werden, aber es sollten diese Flüge auch nicht gestoppt werden.
Ich finde, bevor man all diese Argumente berücksichtigt, müssen wir uns mal klar werden oder wieder vor Augen führen, dass wir in einem Rechtsstaat hier leben. In Österreich gelten gewisse Standards, gewisse moralische Werte, Menschenrechte. Und wir wissen oder haben mitbekommen alle, schätze ich mal, wie die Situation gerade in Afghanistan ist. Der Taliban erobert eine Stadt nach der anderen. Es ist total gefährlich. Man hört von Anschlägen, von Toten. Es ist nicht mehr sicher in diesem Land. Und da muss die erste Sache sein, die wir berücksichtigen. Wir können, egal wer das ist, was er gemacht hat, wer dieser Mensch ist, niemanden dorthin abschieben, wo ihm Menschenrechtsverletzungen oder sogar der Tod droht.
Es ist so, das Wort niemanden, das würde ich eben nicht so stehen lassen. Man muss vielleicht schon schauen, da gebe ich recht, wenn es jetzt um Abschiebeflüge steht, muss man sich die Situation in Kabul, auch im ganzen Land, dass eigentlich einige Städte von den Taliban schon eingenommen worden sind, muss man sich die Situation anschauen. Und es ist vielleicht momentan auch das Gebot der Stunde, dass man nicht einfach jemanden, weil ein Asylantrag abgelehnt worden ist, dorthin abschiebt. Aber dass man überhaupt nicht mehr abschiebt, dass man auch nicht jemanden abschiebt, der in Österreich straffällig und verurteilt ist, natürlich, ich meine, es gibt den Rechtsweg, es muss da enden, und verurteilt ist, das finde ich nicht für richtig. Da würde ich, meiner Meinung nach, sollte die Regierung konsequent bleiben.
Ja, also über generelle Abschiebung kann man natürlich immer diskutieren. Da gibt es ja auch Behörden und Wege, die das normalerweise regeln. Aber eben die derzeitige Situation ist anders als wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr, vor allem in Afghanistan. Und ich finde nicht, also selbst straffällige Asylbewerber oder Menschen kann man nicht dem Tod überlassen und kann man nicht Folter überlassen. Also die müssen dann auch, so blöd oder hart das auch klingt, ich möchte ja auch keine Verbrecher verteidigen, aber wir können die halt trotzdem auch nicht diesen Bedingungen überlassen. Da finde ich, stehen die Menschenrechte drüber.
Muss natürlich eines schon sagen. Also wir sehen jeden Abend in den Nachrichten, jeden Morgen in den Nachrichten, dass die Taliban wieder einen Bereich eingenommen haben. Es ist aber noch nicht das ganze Land eingenommen. Also das heißt, die Hauptstadt Kabul ist nicht eingenommen. Da gibt es natürlich die Probleme, dass es Anschläge gibt und so weiter. Es sind auch Gebiete rund um Kabul noch nicht eingenommen. Und es gibt meiner Meinung nach noch Regionen, wo man hin abschieben kann, wo nicht automatisch der Tod droht, wo nicht automatisch Menschenrechtsverletzungen und so weiter drohen. Und deswegen sollte man sich das schon anschauen, weil ich erinnere daran, die Debatte, es hat eine Debatte gegeben, dass nicht mehr abgeschoben werden soll. Die hat so lange gedauert, bis der Fall Leonie aufgetaucht ist, dass eine 13-Jährige zu Tode gekommen ist und vier afghanische Asylwerber verdächtigt werden, für diesen Tod verantwortlich sind. Plötzlich hat es die Debatte gegeben, es muss sofort abgeschoben werden. Und da sollte man eigentlich realistischer sein und sagen, okay, das ist jetzt meine Linie. Und wenn jemand straffällig wird, dann ist das die Konsequenz. Es gibt einen weiteren Punkt noch. Es ist natürlich, wonach sich auch natürlich im Schlepperbereich alle richten. Wenn ich jemand bin, der auf Flucht geht, gehe ich in ein Land, wo ich nicht abgeschoben werden kann. Wo ich weiß, dass es keine Abschiebeflüge gibt. Und natürlich kann das in gewisser Weise dann auch ein Pull-Faktor sein.
Also dazu, wenn ich flüchten würde, würde ich, glaube ich, in ein Land gehen, wo ich weiß, dass es mir am besten geht. Ich glaube, das ist auch etwas Menschliches, dass ich dahin gehe, wo ich die meisten Chancen für mich und mein Leben sehe. Aber noch zu deinem Argument vorhin, Martin. Ja, das Stichwort ist noch. Noch ist, gibt es in Afghanistan ein paar Regionen, die vielleicht noch sicher sind. Aber wir hören auch von Experten immer wieder, die davor warnen, dass die Situation in Afghanistan schlimm ist und schlimmer wird. Wir sehen auch, dass Norwegen, Schweden, Finnland schon mit Abschiebestopps begonnen haben. Und es muss ja auch nicht heißen, dass diese Abschiebestopps für immer gelten werden müssen. Aber für die derzeitige Lage finde ich sie schon notwendig.
Ich glaube trotzdem, dass es jetzt noch geht. Es kann natürlich eine Situation eintreten, wenn das ganze Land eingenommen ist, wenn die Situation noch extremer, noch katastrophaler dort wird, dass man vielleicht dann ohnehin sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr, weil auch andere Staaten, ich meine, man muss eines sagen, Österreich ist nicht der einzige Staat, der abschiebt. Es gibt auch noch Abschiebeflüge von Deutschland und es sind auch noch ein paar andere Staaten, die noch immer nach Afghanistan abschieben, weil sie eben der Meinung sind, dass es momentan noch möglich ist.
Aber findest du das richtig, dass man abschiebt mit dem Gedanken, jetzt geht's noch und jetzt verweisen wir alle des Landes, solange es noch möglich ist? Ist das wirklich der richtige und der menschliche und der gerechte Weg?
Es ist an und für sich ein bisschen überspitzt formuliert von dir, weil es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt schiebt man noch schnell alle ab. Ich glaube, dass ja die Abschiebeflüge konsequent, weil die werden ja teilweise auch gemeinsam mit Deutschland gemacht, so wie sie geplant worden sind, durchgeführt werden oder eben nicht, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, nein, in diesem Fall geht es nicht. Recht ist Recht. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber es wird ja einfach hier nur konsequent wie im Jahr davor. Es hat im heutigen Jahr, glaube ich, 4 Charterflüge gegeben. Und es wird vielleicht jetzt noch 2 oder was geben, die werden konsequent durchgezogen. Ich glaube nicht, dass sie so durchgezogen werden, dass man sagt, jetzt geht es noch schnell und jetzt schiebe ich noch schnell ab.
Weil du den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erwähnst, der hat ja kürzlich erst bei einem Fall entschieden, dass es derzeit nicht zumutbar ist, nach Afghanistan abzuschieben. Also die finden anscheinend schon, dass der Zeitpunkt gegeben ist, wo es nicht mehr möglich ist, wo es schon nicht mehr zumutbar ist.
Er hat auf einen speziellen Fall, der bis zum EGMR verhandelt worden ist, auf einen speziellen Fall reagiert. Der hat genauso wieder dann Debatten ausgelöst in Österreich, weil man da der Meinung war, dass das hier eine Person war, die abgeschoben gehört. Aber da gebe ich recht, wenn der Europäische Gerichtshof sagt, es geht nicht, dann geht es nicht. Aber grundsätzlich würde ich momentan nicht sagen, dass es nicht geht.
Also grundsätzlich, weil es in Afghanistan noch nicht gefährlich genug ist?
Weil es noch möglich ist.
Okay, bin ich anderer Meinung. Ich habe nicht das Gefühl, oder bin ich der Meinung, dass es in Afghanistan derzeit sicher ist und dass man da Menschen zumuten kann, sie wieder dorthin zu schicken.
Okay, also ich bleibe eigentlich bei meiner Meinung mit der Einschränkung, die ich vorhin schon gesagt habe, dass im Momentan natürlich so ist, dass an und für sich darauf geschaut wird, dass es eigentlich nur um Menschen geht, die straffällig geworden sind.
Ja, ich finde, da muss man auch ich stelle mir dann die Frage, auch straffällige Menschen, auch Verbrecher, auch Kriminelle haben ja Rechte und verdienen niemand verdient es, irgendwo abgeschoben zu werden oder in eine Lage zu kommen, wo es gefährlich ist. Gerade in Österreich, wir sind ein Rechtsstaat, wir haben gewisse Werte. Auch straffällige Menschen, unter Anführungszeichen, haben gewisse Rechte und haben gewisse Werte und man sollte ihnen trotzdem noch mit einer gewissen Würde entgegenkommen. Und weil du den Fall Leonie jetzt auch erwähnt hast, natürlich, das ist ein furchtbarer Fall, es ist ein Extremfall und die Verantwortlichen sollen dafür bestraft werden bis zum Ende, was sollen alles bekommen, was dafür mit rechtlichen Mitteln möglich ist. Ja, aber in Österreich.
Ja, da möchte ich auch nur schon eines sagen. Die Debatte in Österreich ist ja nicht, was ist da zu Ende, sondern die Debatte in Österreich war, warum? Es waren, unter den Verdächtigen gibt es auch schon welche, die straffällig geworden sind. Warum wurden sie noch nicht abgeschoben? Das war eigentlich die Debatte, die dann für politische Diskussionen gesorgt hat, die manche Partei auch umschwenken hat lassen. Und also da ist es nicht grundsätzlich gegangen, wie wird der Rechtsstaat ausgekostet, sondern warum ist da nichts passiert? Weil man muss natürlich diese Sachen auch von der Seite der Opfer sehen, weil es vielleicht dann dieses Opfer nicht gegeben hätte.
Es ist halt schwer im Nachhinein sowas zu sagen und ich gebe dir schon recht, wenn kein Asylrecht besteht, keine Berechtigung besteht, wenn schon vor Jahren Straffälligkeiten bestehen, dann muss das schnell bearbeitet werden, dann dürfen die Leute auch nicht jahrelang im Asylverfahren herumhängen, dann muss schnell agiert werden. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist eher ein allgemeines Problem in den Asylverfahren, dass da leider Gottes Fälle durchrutschen, durchgehen, dass nicht schnell genug gehandelt wird, dass nicht gut genug gehandelt wird. Also jetzt nicht allgemein bei allen Fällen, aber gibt halt immer so quasi die schwarzen Schafe und
ja. In dem Punkt sind wir einer Meinung.
Alles klar, dann sage ich Nas, Martin, vielen Dank für eure Argumente.
Danke.
Dankeschön.
Das sind also die Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Genau nachlesen könnt ihr das Pro und Contra übrigens morgen im Kurier. Und wir informieren euch natürlich auch laufend über alle weiteren Entwicklungen. Alles, was es sonst noch zu wissen gibt und wie etwa die heutige ORF-Wahl ausgegangen ist, könnt ihr wie immer auf kurier.at nachlesen. Und 10 der spannendsten Kurier-Artikel von morgen könnt ihr bereits heute in unserem Kurier-to-hear-Podcast hören. Zu finden auf kurier.at/podcasts und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hören könnt. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich hoffe, ihr genießt jetzt schon euren wohlverdienten Feierabend.